Deutschlandradio Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur.
Heute mit Christine Watti.
Und mit Christian Grasser, hallo.
Mit Überwachung lässt sich richtig Geld machen. Über 50 Millionen Dollar soll das Budget betragen, das allein der US-amerikanische Geheimdienst zur Verfügung hat. Geld geht dabei auch in die Privatwirtschaft. Für was genau, das wird oft in Geheimverträgen verabredet. Was wir wissen, ist, dass Unternehmen den Überwachungsinstitutionen mit Rat, Tat, Technik und auch mal Daten zur Seite stehen oder stehen müssen.
Tja, und was hat diese Verflechtung von öffentlichen Behörden und Privatwirtschaft für Folgen? Damit werden wir uns heute in Breitband beschäftigen. Außerdem geht es auch um den Whistleblower-Preis, der gestern Abend verliehen wurde. Und es geht um Journalisten.
Und vor allem um journalistische Haltung. Um die dreht es sich auch in den Streitigkeiten rund um die Personalie Nikolaus Blome für die Spiegel-Chefredaktion. Ein Bildmann beim Spiegel. Viele sind empört. Aber eigentlich muss man sich dabei gar nicht um die Art des Journalismus streiten, die Bild macht, meint Wolfgang Storz, der die Bildberichterstattung rund um Griechenlands Krise in einer Studie analysiert hat. Denn was die Bild macht, ist sowieso eines nicht: Journalismus. Das Gespräch mit ihm nachher.
Tja, und Musik gibt's natürlich wie immer auch. Wir hören in den nächsten 30 Minuten abstrakte Hip-Hop-Klänge der brandneuen Ausgabe der Free the Beats Compilation. Und in der zweiten Hälfte der Sendung gibt's Indie- und Ambient-Folk-Klänge verschiedener New Yorker Musiker, die wir im Netz entdeckt haben. Los geht's aber mit dem australischen Hip-Hop-Projekt Cooking with Caustic. Wir hören den Track No One.
Sagt der eine Internetunternehmenschef zum anderen: Und wie kommt so deine Wahnsinnsbilanz zustande? Antwortet der andere: Ach, ich habe einen gigantischen Relaunch gestartet, ich habe 2 Megakampagnen aufgesetzt und ich mache jetzt auch in Geheimdienst.
Das ist natürlich eine fiktive Kommunikation, sollte man zumindest hoffen, die allerdings offenbar so oder so ähnlich real sein könnte, denn öffentliche Behörden kooperieren mit Privatunternehmen und so tun das auch Überwachungsinstitutionen. Dank Edward Snowden wissen wir, Facebook, Google und Co. liefern Daten an Geheimdienste.
Und die Geheimunterlagen der NSA, die Snowden Snowden dem Guardian übermittelt hatte. Aus diesen geht auch hervor, dass nicht nur Informationen, sondern offenbar auch Geld geflossen sei. Die NSA soll demnach Millionen an IT-Unternehmen gezahlt haben. Wir sprechen gleich mit Christian Humborg von Transparency International Deutschland über die Folgen der Verflechtungen zwischen Behörden und der Privatwirtschaft. Zunächst aber Grit Lieder über den Status quo in Sachen Überwachungswirtschaft.
Das Wachstum des Netzes verstärkte die Zusammenarbeit mit externen, also privaten Vertragspartnern. Geheimdienste haben vor allem nach dem 1. September 2001 auf Privatfirmen zurückgegriffen.
Das ist eine ziemlich beängstigende Entwicklung.
Und die verfolgt der amerikanische Journalist James Bamford bereits seit über 10 Jahren mit großem Unbehagen.
Denn diese Leute haben keine Rechenschaftspflicht. Die externen Vertragspartner kann man nicht in den Kongress rufen und der Freedom of Information Act greift bei ihnen auch nicht. Das heißt, sie sind nicht dazu verpflichtet, ihre Tätigkeiten bei Anfragen offenzulegen, so wie es bei staatlichen Einrichtungen der Fall ist. Das ist freie Marktwirtschaft. Und ganz nebenbei führt das auch noch dazu, dass je mehr Vertragspartner mit an Bord sind, desto mehr Daten an die Nachrichtendienste fließen. Ich glaube, in Zukunft wird sich all das, was wir heute schon sehen, fortsetzen. Das Outsourcing wird weiter fortschreiten. Das heißt, privatisierte Spionage und Überwachung, auch und vor allem im elektronischen Bereich, wird zunehmen.
Vergangenen Freitag sorgte ein Artikel des Guardian für Aufsehen. Die britische Tageszeitung veröffentlichte geheime Dokumente des NSA-Enthüllers Edward Snowden. Demnach sollen Internetunternehmen wie Yahoo, Microsoft, Facebook und Google am Spionageprogramm Prism bereits seit 2008 beteiligt sein. Doch 2011 musste die Zusammenarbeit nachgebessert werden. Zusätzliche Kosten für die Kooperationspartner, die bis dahin auch amerikanische Staatsbürger ausspioniert hatten. Dagegen erging ein Urteil des Foreign Intelligence Surveillance Court, ein für den US-Geheimdienst zuständiges Gericht. Das PRISM-Programm musste angepasst, die Kooperationspartner entschädigt werden. Bisher hat Yahoo als einziger Konzern die Zahlungen bestätigt. Facebook und Google bestreiten eine Kooperation. Auch in Deutschland bestehen Kooperationen zwischen dem Innenministerium und Privatunternehmen. 2011 meldete der Chaos Computer Club den Fund einer Spionagesoftware zur Online-Durchsuchung. Urheber die Firma Digitask. Das Programm sollte laut Gesetz nur zur Überwachung von Internettelefonaten eingesetzt werden. Mikrofon, Kamera und Tastatur des Computers konnten aber auch gesteuert werden. Dem Staatstrojaner der Firma Digitask folgt nun ein Programm der Firma Elaman, eine deutsche Partnerfirma der britischen Firma Gamma. Die Wochenzeitung Zeit meldete im Mai, das Bundeskriminalamt habe eine Lizenz der umstrittenen Spionagesoftware FinSpy erworben. Das Programm wird auch an autoritäre Regierungen verkauft. Dafür wurde Gamma in der Vergangenheit wiederholt kritisiert.
Grit Lieder über die Verflechtung von Behörden und Privatunternehmen. Und genau darum ging es auch im Interview mit Christian Humborg von Transparency International Deutschland. Christine, du hast ja mit ihm vor der Sendung gesprochen.
Genau, ich habe ihn zuerst gefragt. Grundsätzlich, das wissen wir also, gab es schon immer die Verbindungen zwischen Behörden und Privatunternehmen. Ist diese Verbindung von privat und öffentlich im Rahmen der Überwachung jetzt ein neues Phänomen?
Ja und nein. Ich glaube, es gibt viele Bereiche, die eigentlich so sind, wie sie immer waren. Wenn wir an andere Beispiele denken im Sicherheitsbereich, denken wir mal zum Beispiel an Flughafensicherheit, da wird man ja auch von privaten Sicherheitsleuten abgetastet, obwohl das eigentlich eine hoheitliche Aufgabe ist, da die Sicherheit zu gewährleisten. Oder wenn wir an private Military Contractors, also private Söldnerfirmen denken, die im Auftrag von Staaten irgendwo in Kriegshandlungen eingreifen, dann sind das Phänomene, die wir erstmal allgemein kennen, dass also zunehmend privatisiert wird. Was es vielleicht hier ein wenig anders macht, ist, dass auch andere Unternehmen einbezogen werden, deren Kerngeschäft eigentlich nicht die Sicherheit ist. Zumindest wollen wir das nochmal Facebook und den anderen Firmen unterstellen, dass deren Kerngeschäftsmodell eigentlich nicht ist, Informationen zu bekommen für Sicherheitsdienste.
Was ist das Problematische daran?
Das Problematische ist die Kontrolle und also auch die öffentliche Aufsicht. Wir haben ja, wenn wir uns allgemein das in normalen Beziehungen von Staat und Privaten anschauen, dann kann man an den Staat mit dem Informationsfreiheitsgesetz herantreten. Es gibt öffentliche Ausschreibungen. Das heißt, immer wenn dann Private beteiligt sind, ist es schwieriger, da überhaupt ranzukommen. In diesem ganzen Sicherheitsbereich ist ja schon die Kontrolle des Öffentlichen nicht öffentlich, sondern es gibt da ein Gremium, Parlamentarischen Kontrollausschuss. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, inwieweit diese Personen, die dort überhaupt schon Probleme haben, den öffentlichen Bereich, den öffentlichen Sicherheitsbereich, die Geheimdienste zu kontrollieren, inwieweit die dann auch noch Einblicke haben an das, was möglicherweise an Private outgesourced wird. Das ist die große Gefahr, auch mal von den Eigeninteressen der Privaten ganz abgesehen.
Sie haben gerade schon die Problematik der Kontrolle angesprochen. Wie kann überhaupt öffentliche Kontrolle des privatisierten Sicherheitsapparates stattfinden, wenn eben alles im Verborgenen abläuft?
Ja, das ist genau die Frage. Also man muss ja eigentlich schon als Bürger oder auch als Unternehmen, über die reden wir gar nicht genug, das Recht haben zu wissen, ob es zumindest Möglichkeiten gibt, dass hier dauerhaft Daten weitergegeben werden. Und das ist ein Recht, das müssen wir, glaube ich, institutionalisieren, das müssen wir sicherstellen, dass man weiß, ja, das hier ist grundsätzlich überwachungsfrei. Es geht ja darum, dass das nicht verdachtsunabhängig geschieht, weil wir sonst natürlich auch hohe Gefahren für Korruption haben, für Absprachen, da entwickelt sich eine eigene Industrie, wir sehen das in anderen Bereichen, beispielsweise die großen amerikanischen Unternehmen, die Gefängnisse betreiben, das ist ja in Amerika viel privatisiert, die fangen dann an, selbst den Kongress zu lobbyieren, zahlen Gelder an Senatoren, an Repräsentanten des Repräsentantenhauses für ihre Interessen, damit eben zum Beispiel die Gesetze nicht lascher werden und es dann, oh Gott, am Ende weniger Gefängnisinsassen geben würde.
Außerhalb dieses Gefängnisbeispiels aus den USA, welche Parallelszenarien könnte man sich noch vorstellen, um es nochmal zu konkretisieren, was diese Gefahr für Korruption und Geheimabsprachen eigentlich zur Folge haben könnte?
Also ein weiterer Bereich sind, glaube ich, und darüber haben wir auch seit vielen Jahren eine Diskussion, die privatisierten Militärs. Das Söldnerwesen hat es immer gegeben, aber dann war das eigentlich fast verschwunden im 19. Jahrhundert. Und erst mit dem Ende des Kalten Krieges kam auf einmal wieder dieses Söldnerwesen, dass Armeen Dinge nicht selbst tun, sondern das an andere beauftragen, kam das überhaupt erst wieder auf. Und das führt natürlich auch zu einer ganzen Reihe von Folgefragen, die man dann auch in der Cyberwelt sich stellen kann. Beispielsweise, welcher Rechtsstatus haben die Personen, die das tun? Zum Beispiel sind diese privaten Militärdienstleister, fallen nicht unter die Regeln der Genfer Konvention. Und dann wäre natürlich die Folgefrage, wenn ich also einen privatisierten Dienstleister habe, der im Auftrag der NSA ein Cyberangriffsprogramm startet, sehr gezielt in einem ausländischen Land, was hat zum Beispiel diese Person überhaupt für einen Rechtsstatus? Das sind alles natürlich die offenen, ungeklärten Fragen im Moment.
Kann man eigentlich neben dieser weltweiten Problematik und vor allem immer bezogen im Moment noch auf die USA auch etwas sagen über eine Kooperation zum Beispiel des BND und Privatfirmen? Gibt es da Erkenntnisse, über die Sie sprechen können?
Ab und an kommen ja dann auch Geschichten ans Tageslicht. Eine Website, die ich sehr, sehr aufschlussreich finde, ist Bugged Planet, B-U-G-G-E-D, Planet, wo es eine lange Auflistung gibt von Firmen, die auch in Deutschland in diesem Bereich tätig sind. Und diese Website trägt dazu bei, da etwas mehr Licht ins Dunkeln zu bringen. Und das sind ja alles dann aber dann die neuen Phänomene. Über die alten, klassischen reden wir nicht. Auch die gibt es natürlich weiter, weil es hat schon immer Militärfirmen gegeben, die Panzer bauen.
Wenn wir eben darüber sprechen, wie schwierig dann zum Beispiel in solchen Zusammenhängen der Status zu klären ist, die rechtliche Grundlage zu klären ist. Kommen wir nochmal zurück auf die Rechte der Verbraucher gegenüber Internetfirmen. Was wäre denn die Lösung, beziehungsweise wie müsste denn eine Regelung aussehen, damit wirklich geklärt ist, der Verbraucher weiß, wann und in welchem Umfang seine Daten an Dritte weitergegeben werden könnten?
Also ich will mal noch mal eine Parallele ziehen, damit wir ein bisschen verstehen, um was es da geht. Wir stellen uns vor, die Bundesregierung würde VW, Audi und BMW und noch andere Autofirmen in Deutschland anweisen, dass in jedes Auto ein GPS-Gerät eingebaut wird und bitte die Autofirmen permanent vorhalten, wo sich dieses Auto aufhält, damit man dann gegebenenfalls gucken kann, wo da jemand hingefahren ist. Und dann würden die Menschen diese Autos kaufen. Ich hätte eigentlich ganz gern ein Auto ohne GPS. Ich würde auch mal gern irgendwo hinfahren, wo vielleicht niemand weiß, wo ich gerade hinfahre. Und ich finde, das ist doch ein Recht, das müssen wir den Bürgern doch geben. Und dann muss es doch wenigstens einen Aufkleber geben. Hallo, das hier ist ein Auto mit so einer GPS-Ortung. Und wenn dann irgendeiner sagt, okay, wenn es vielleicht dadurch 3 Euro billiger ist, dann kaufe ich das. Aber man muss es doch zumindest wissen. Ich glaube, die große Gefahr in der ganzen Diskussion um diese Überwachungsindustrie ist, dass das Vertrauen der Menschen in den Rechtsstaat verloren geht. Und deswegen müssen wir es mehr öffnen. Wir brauchen da mehr Transparenz. Man wird da nicht alles transparent machen können, aber wir müssen aufpassen, dass da nicht eine neue Parallelwelt entsteht, die so groß ist, dass man auch das Vertrauen in normale Geschäftstransaktionen verliert.
Dankeschön an Christian Humborg von Transparency International Deutschland über die Verbindungen Geheimdienste und private Unternehmen.
Ja, und gleich kommen wir zu denen, die uns auf solche Kooperationen und ihre Geheimverträge im Zweifel erst hinweisen, die Whistleblower nämlich. Gestern wurde der Whistleblower-Preis verliehen, darüber sprechen wir gleich nach der nächsten Musik.
Und diese nächste Musik kommt von Free the Beats, so heißt ein australisches Indie-Label, das eine Gratis- bzw. Zahl-was-du-willst-Strategie für Independent-Musiker fährt. Auf der Plattform versammeln sich hauptsächlich elektronisch abstrakte Hip-Hop-Künstler aus Sydney. Mit dabei ist auch Leroy Lee. Wir hören sein Stück Sweet Lady. Leroy Lee mit Sweet Lady hier im Ears Remix. Das Stück erschien kürzlich auf der 10. Free the Beats Compilation des gleichnamigen australischen Indie-Labels. Da sind 13 Songs drauf und die gibt's als freien Download bei der Musikplattform Bandcamp. Und wer will, kann auch eine handgemachte, streng limitierte Version auf CD ergattern.
Und wir kommen jetzt zurück zu den Geheimnissen dieser Welt. Transparency International beteiligte sich in diesem Jahr zum ersten Mal an der Verleihung des Whistleblower-Preises. Seit 1999 ehrt dieser Preis Menschen, die in Politik, Behörden, Wissenschaft oder Unternehmen gesellschaftlich brisante Interna öffentlich machen.
Vor 2 Jahren ehrte die Jury den anonymen Whistleblower, der das Kriegsvideo Collateral Murder weitergegeben hatte. Heute wissen wir, dass das Chelsea Manning getan hat. Gestern Abend gab es bei der Verleihung des Whistleblower-Preises nicht so leicht, keine Überraschung, denn...
Ja, genau. Der Preisträger heißt, wie zu erwarten war, Edward Snowden. Unsere Kollegin Anja Krieger war bei der Verleihung in Berlin dabei.
Er hörte seine Stimme laut. Er hat gewagt und sich für uns getraut. Weil dies sein schönes Leben auf Hawaii. Er hatte genug von der Sauerei. Seine Haut.
Blow, Blow the Whistle. Die friedensbewegte Folklore, die Liedermacherin Beate Lambert in der Berliner Akademie der Wissenschaften zu Ehren des Whistleblowers Edward Snowden zum Besten brachte, war schon ein bisschen schräg. Trotzdem, ein Kindergeburtstag war die Verleihung des diesjährigen Whistleblower-Preises nicht. Rund 200 Besucher aus Medien und Politik lauschten im ausverkauften Saal der fast dreistündigen Veranstaltung. In der Mitte der Bühne ein leerer Stuhl, darauf blaue Pappe mit der Silhouette Edward Snowdens, der Platzhalter für einen Preisträger auf der Flucht.
Schauen wir uns die Verbrechen mal an. Ihm wird vorgeworfen, Regierungseigentum entwendet zu haben. Ihm wird vorgeworfen, die Weitergabe geheimer Informationen und ihm wird Spionage vorgeworfen. Spionage ist der schwerwiegendste Vorwurf. Da arbeitet die anklagende Behörde mit einem Gesetz aus dem Jahr 1917, also aus dem Ersten Weltkrieg. Stellen Sie sich Spionage im Ersten Weltkrieg vor und vergleichen Sie das mit dem, was Snowden getan hat.
Laut Annegret Falter, Mitglied der fünfköpfigen Jury, fiel die Entscheidung für Snowden einhellig. Die Politologin lobt die Art, wie der Mitarbeiter eines NSA-Subunternehmens die Geheimnisse öffentlich gemacht hat. Snowden habe aus den Fehlern Mannings gelernt.
Er ist in bemerkenswert verantwortlicher Art und Weise damit umgegangen. Er hat sich an einige der weltbesten investigativen Journalisten gewandt, insbesondere an Glenn Greenwald und die Laura Poitras. Und die haben zusammengeguckt, was ist im öffentlichen Interesse, was muss wirklich raus aus dieser Masse von Material, was muss die Öffentlichkeit wissen und was ist geeignet, die individuelle Sicherheit und auch die gesellschaftliche Sicherheit zu gefährden.
Journalist Glenn Greenwald, einer von Snowdens wichtigsten Verbündeten, meldete sich statt der geplanten Live-Schalte per Videobotschaft zu Wort. Der in Brasilien lebende Guardian-Journalist kämpfe derzeit selbst mit den Folgen der Veröffentlichung und muss, so der Veranstalter, ständig umziehen. So kommentierte Greenwald die Vergabe des Preises 2 Tage früher, in Hemd und Krawatte vor tropischem Grün. Snowden sei der Einzige, der den Preis verdiene, sagte er.
He exposed enormous amounts of wrongdoing on the part of the world's most powerful factions.
Er hat eine enorme Anzahl von Verbrechen öffentlich gemacht, die von den Mächtigen der Welt begangen werden. Er hat das massive, allgegenwärtige Spionagesystem enthüllt, das sich nicht gegen Terroristen oder Kriminelle wendet, sondern gegen uns alle, die Menschen der Welt. Er hat gezeigt, dass das Ziel der USA und ihrer Alliierten im wahrsten Sinne des Wortes darin liegt, die Privatsphäre global auszulöschen.
Der Whistleblower-Preis 2013 geht an Edward Jacob Snowden.
Die Verleihung an den stellvertretenden leeren Stuhl wurde von stehenden Ovationen aus dem Publikum begleitet. Danach ging die kleine Sensation des Abends nebenbei fast unter. Der US-amerikanische Netzaktivist Jacob Applebaum hatte den meistgesuchten Mann der Welt am selben Abend persönlich erreichen können und überbrachte Snowdens Dank.
My gratitude belongs to all of those who have reached out to their friends and family to explain why suspicionless surveillance matters.
Mein Dank gehört allen, die versucht haben, ihren Freunden und ihrer Familie zu erklären, warum verdachtslose Überwachung ein Problem ist. Mein Dank geht an den Mann mit der Maske auf der Straße, die Frau mit dem Schild im Regen, den Studenten mit Bürgerrechtsstickern auf den Laptops und dem Kind, das hinten in der Klasse sitzt und sich Meme ausdenkt. Alle diese Leute bekennen sich dazu, dass der Wandel mit einer einzigen Stimme beginnt. Sie senden eine Botschaft an die Welt. Regierungen müssen Rechenschaft ablegen für ihre Entscheidungen. Entscheidungen über eine Welt, in der wir leben werden.
Decisions regarding the kind of world we will live in.
In Deutschland, sagte Jacob Applebaum, gäbe es ein lebendiges historisches Bewusstsein für die Bedrohung durch Überwachung. Wie Filmemacherin Laura Poitras, die maßgeblich zu den Enthüllungen Snowdens beigetragen hat und im Publikum saß, lebt Applebaum in Berlin. Ein weniger enthusiastisches Bild der Bundesrepublik zeichnete dagegen Rechtswissenschaftler Josef Fuscheputt. Faktisch hätten die Grundrechte in Deutschland nur noch da Wirkung, wo sie den Überwachungsinteressen des Staates nicht entgegenständen. In den Reden blitzte immer wieder eine Forderung auf, Edward Snowden politisches Asyl in Deutschland zu gewähren. Annegret Falter von der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler.
Der Mann ist kein Terrorist, der hat nichts in die Luft gejagt, der hat niemanden umgebracht, der ist kein Kinderschänder, der ist kein Steuerhinterzieher. Jede Demokratie ist aufgerufen, ihm zu helfen.
Anja Krieger über die Verleihung des Whistleblower-Preises und er ging gestern Abend an Edward Snowden.
Das ist eigentlich eine aktuelle Meldung, kann man schon fast sagen. Noch mehr Meldungen, Medien und Meinungen gibt es gleich. Davor hören wir noch ein Stück der aktuellen Free the Beats Compilation. In unregelmäßigen Abständen veröffentlicht das australische Indie-Label freie Download-Alben. Und im Januar 2010 erschien die erste Compilation.
Ja, und wir bei Breitband entdeckten die Free the Beats vor knapp einem Jahr, als die Nummer 8 rauskam. Mitte August erschien nun die 10. Free the Beats Compilation. Mit dabei auch dieses zurückgelehnt elektronische Stück von Embassy, Forgotten Short Memories. Und dazu jetzt im Studio bei uns Julia Eickmann. Hallo.
Hallo.
Auch in dieser Woche dominierten natürlich wieder Meldungen zum Überwachungsskandal, die Nachrichten. Zum Beispiel, dass eigentlich alles gar nicht stimmt, denn wir werden gar nicht ausspioniert.
Ja, das war ein großer, wenn nicht der Aufreger der Woche. Innenminister Hans-Peter Friedrich sagte am Mittwoch in einer Fernsehsendung, nein, wir werden gar nicht ausspioniert. Damit bekräftigte er zwar, was er schon seit Beginn der NSA-Affäre sagt, aber mittlerweile ist er damit natürlich ein ziemlich einsamer Rufer im Wald. Nicht zuletzt, weil der US-Geheimdienst ja bereits eingeräumt hat, auch die deutsche Kommunikation zu überwachen. Ja, einfach so tun, als ob nichts wäre, das scheint auch beim Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags das Leitmotto gewesen zu sein, als er einen Antrag der Piratenabgeordneten Katharina Nokun abgelehnt hat. Ziel ihrer Petition war es, dass der Bundestag die Regierung auffordern möge, Klage beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte einzureichen, und zwar gegen Großbritannien, wegen der Verletzung des Grundrechts auf Privatsphäre durch die Überwachung des weltweiten Telekommunikationsverkehrs im Rahmen des Tempora-Programms. Ja, gar nicht so abseitig eigentlich, das fand der Petitionsausschuss aber schon und lehnte die Veröffentlichung des Antrags von vornherein ab. Begründung, eine lebhafte und sachliche öffentliche Diskussion sei eben nicht zu erwarten. Das Anliegen sei für unbefangene Dritte nicht klar und verständlich genug.
Da bleibt wohl nur die Selbsthilfe, und zu der greifen scheinbar auch immer mehr Menschen, denn die Nutzung des Tor-Netzwerks hat sich in den letzten Wochen verdoppelt.
Ja, genau, die Software ermöglicht es, sich anonym im Netz zu bewegen, und offenbar wollen das immer mehr Menschen. Allein in Deutschland nutzen täglich über 90.000 das Netzwerk, und das sind gut doppelt so viele wie noch Anfang des Monats. Weltweit gibt es Stand heute 1,5 Millionen anonyme Tor-Surfer, und das ist ein Allzeithoch.
Allzeithoch ist wahrscheinlich auch immer bei Facebook. Dort arbeitet man zurzeit auch an einer Anpassung der Nutzungsbedingungen, und da darf man schon mal hellhörig werden. Was soll denn da drin stehen?
Ja, eindeutige Aussagen aus Nutzungsbedingungen rauszulesen, das ist ja immer schwierig. Aber klar ist, Facebook will sich schon mal mehr Freiheiten einräumen. Zum Beispiel, was das Werben mit Informationen der Nutzer angeht. Im Wortlaut soll es künftig heißen, du erteilst uns deine Erlaubnis zur Nutzung deines Namens, Profilbilds, deiner Inhalte und Informationen. Außerdem müssen bezahlte Dienstleistungen, also zum Beispiel auch Werbung mit dem Namen eines Nutzers, nicht unbedingt auch als solche gekennzeichnet werden. Und damit geht Facebook schon mal ziemlich weit. Wahrscheinlich ist das eine Reaktion auf diverse Schadenersatzzahlungen, die das soziale Netzwerk in letzter Zeit an Mitglieder zahlen musste, die eben nicht als Werbeträger eingesetzt werden wollten. Und auch besorgniserregend, offenbar plant Facebook, die Profilbilder aller Mitglieder in eine zentrale Datenbank einzuspeisen, um die Gesichtserkennung zu optimieren, so berichtet jedenfalls Spiegel Online. In Europa ist die Gesichtserkennung allerdings seit einem Gerichtsurteil Anfang des Jahres deaktiviert, und das soll auch so bleiben, zumindest vorerst.
Und wir werden da sicher auch ein Auge drauf behalten. Das waren die Medien und Meinungen für diese Woche. Vielen Dank, Jule. Und alle Links wie immer zu den Medien und Meinungen nach der Sendung im Netz bei uns auf Breitband. Band.deradio.de.
Never Even Had a Chance von Pepper Johnson alias David Moore. Der New Yorker Musiker hat gleich mehrere Projekte am Laufen. Pepper Johnson ist das jüngste. Flat Country heißt sein Debütalbum und das erschien Anfang des Jahres und führt gleich mal in ein neues Musikgenre ein. Psychedelic Stomp nennt er es und entdeckt haben wir das Album übrigens beim Bandcamp Hunter. Das ist ein Blog, das die Musikplattform Bandcamp durchforstet und Alben empfiehlt.
Breitband Besprechung.
In dieser Woche gab es ja viel Trubel rund um den Spiegel Verlag. Der Grund: Wolfgang Büchner, der neue Chef im Hause, will Verstärkung holen. Ausgerechnet vom Feindblatt Bild. Nikolaus Blome, Leiter des Hauptstadtstudios der Bild-Zeitung, sollte stellvertretender Chefredakteur beim Spiegel werden. Die Belegschaft rebellierte regelrecht. Trotzdem setzte sich Büchner durch, zumindest teilweise, denn Blome wird Mitglied der Chefredaktion.
Tja, und jetzt muss man nun eine weitere Boulevardisierung des Spiegel befürchten. Wie steht es überhaupt um den Journalismus in den deutschen Leitmedien? Darüber sprachen wir mit dem Medienforscher Wolfgang Storz, der zusammen mit seinem Kollegen Hans-Jürgen Ahlt vor knapp 2 Jahren die Bild-Studie veröffentlichte. Und daraus geht hervor, dass bei der Bild eine Berichterstattung verfolgt wurde, der man das Attribut journalistisch absprechen muss. Warum eigentlich, Herr Storz?
Also wir haben ja damals untersucht, das erste Halbjahr 2010, die Berichterstattung von Bild. Und wir haben da Bild ja selbst den Anspruch erhebt, Qualitätsjournalismus zu machen, haben wir die üblichen Kriterien angelegt. Das heißt also Journalismus, das Handwerk des Journalismus sagt informieren, dann orientieren und auch getrennt davon dann kommentieren. Und der erste Befund war eigentlich, dass wir wenig bis nichts gefunden haben von dem, was mit Journalismus zu tun hat. Das heißt, wenn Sie die etwa 150 Texte durchgelesen haben, die wir untersucht haben, wussten Sie nicht einmal, dass Griechenland etwa 10 Millionen Einwohner hat. Sie wussten nichts über die Wirtschaft, die Sozialstruktur. Das heißt also, die Basis von journalistischer Arbeit wurde nicht erfüllt. Damit wussten wir, was Bild nicht geliefert hat. Dann haben wir uns das angeschaut unter dem Aspekt, was ist es denn, was Bild macht? Und da sind wir zu dem Befund gekommen, das ist eigentlich nichts anderes als oder war damals nichts anderes als eine klassische Kampagne. Das heißt, ich lege eine Botschaft fest, wiederhole die relativ oft, versuche die auch möglichst aufmerksamkeitsstark unter die Leute zu bringen. Und das konnte man damals ziemlich gut belegen, dass Bild nach diesem Muster vorgegangen ist.
Nun ist es ja so, dass man vor allem oft auch aus Journalistenkreisen leider hört, dass es zwar immer eine Skepsis gegenüber der Bild gibt, aber man sagt dann ganz gerne, na ja, aber es sind doch ganz gute Journalisten, die können ganz toll recherchieren. Also die Leute von der Bild können trotz all dem was. Jetzt widersprechen Sie dem natürlich, wenn Sie sich auf die Griechenland-Berichterstattung beziehen. Würden Sie aber sagen, dass das insgesamt für den Journalismus in Anführungsstrichen gilt, der bei der Bild herrscht, dass man ihn einfach so nicht bezeichnen darf?
Also ich möchte zuerst sagen, dass Bild Journalismus benutzt und einsetzt. Das ist keine Frage. Ich würde da allerdings sagen, Bild benutzt den Journalismus, um die eigene Reputation zu steigern, aber nicht um das auch zu liefern, was mit dem Anspruch Journalismus verbunden ist, also solide Informationen zu liefern, dem Publikum eine Orientierung zu liefern, also verschiedene Perspektiven einzunehmen etc. Bild benutzt aus dem kompletten Besteckkasten der Kommunikation alles so, wie sie es benutzen wollen. Sie machen PR, sie machen Öffentlichkeitsarbeit, sie machen auch Journalismus und das ist ihre Stärke, dass sie sich eben nicht an die Regeln halten, nicht an die Grenzen halten, da auch eine Verschwimmung von Fakten und Fiction vorhanden ist etc. Das macht die eigentliche Stärke aus. Und ich möchte eines hinzusagen, ich formuliere das nicht als Vorwurf, das ist, denke ich, eine oft oder meist belegbare These. Das Problem entsteht nur, und das ist auch ein völlig legitimes Geschäftsmodell, dass ich damit Geld verdienen will. Das Problem besteht erst oder taucht erst dann auf, wenn ich den Anspruch erhebe, das ist auch Journalismus. Und das ist es in der Tat nicht.
Dass Medien als politische Akteure auftreten und dass journalistische Mängel begangen werden, würden Sie sagen, dass das ein grundsätzlicher Trend ist, der zunimmt, auch über Bild hinaus?
Bild ist, war ja früher vor vielen Jahren oder vielleicht inzwischen schon Jahrzehnten Schmuddelkind, ist eindeutig, Bild ist eindeutig in der Mitte der Medienwelt und der Mediengesellschaft angekommen. Bild wird auch in der Art, wie Bild ist, wie Bild täglich agiert, akzeptiert als Leitmedium. Daraus kann ich den Rückschluss ziehen, dass eben auch die Methoden, die Bild anwendet, durchaus Einfluss haben auf die journalistische Arbeit von anderen Medien. Personalisierung nimmt zu, Dramatisierung nimmt zu. Ich will aber trotzdem unverändert sagen, bei Bild ist das der Kern und die Hauptsache. Bei anderen Medien, an die wir jetzt eben denken, wenn ich die nehme, muss man einfach sagen, das sind noch Randerscheinungen, das ist nicht der Kern, aber diese Elemente werden auch dort stärker, das ist richtig.
Jetzt geht es ja eben aktuell um diese Personalie beim Spiegel und die Frage, ob der Bildmann Nikolaus Blome zum Spiegel wandern wird. Wenn wir den aktuellen Spiegel durchblättern, dann sehen wir zwar auf dem Titelbild das unscharf gemachte Foto eines gestorbenen Mädchens in Syrien, im Heftinneren dann aber sehr, sehr viele Fotos von gestorbenen Kindern, die in keiner Art und Weise verfremdet sind. Man fragt sich an dieser Stelle, hat denn Bild als Leitmedium, wie Sie es gerade bezeichnet haben, inzwischen auch schon dazu geführt, dass Instanzen wie zum Beispiel der Deutsche Presserat mit dem Pressekodex überhaupt kein Gewicht mehr haben, dass man eben auch vorsichtiger umgeht mit zum Beispiel Bildern etc. in solchen Veröffentlichungen?
Also Frau Watti, man kann lange darüber streiten, ob ein schrecklicher Krieg nicht auch durch Bilder dokumentiert, durch Fotos dokumentiert wird, die diesen Schrecken wiedergeben. Der Punkt, der dahinter steht bei Ihnen, ist, gibt es sowas wie Selbstkorrekturmöglichkeiten? Gibt es Instanzen, die wirklich darauf achten und Medien signalisieren, hier habt ihr Grenzen überschritten? Und da haben Sie eine solche Institution genannt. Es ist eine freiwillige Korrektur. Journalisten und Verleger sitzen in diesem Presserat. Man kann auf jeden Fall feststellen, der Presserat ist eine recht zahnlose Institution und ist nicht in der Lage, da Grenzen zu setzen. Ich denke, diese Grenzen kann man tatsächlich inzwischen nur setzen, dass auch Journalisten mal eine Grundsatzdiskussion führen und sagen, wo fängt Journalismus an und wo hört er auf? Es gibt einen wunderbaren Satz der Erfolgsautorin Rowling, die im Zusammenhang mit dem Skandal um die Murdoch-Medien gesagt hat, wir sprechen ganz selbstverständlich von ehrenwerten Journalismus und von sensationslüsternem Journalismus. Warum nennen wir denn beides überhaupt Journalismus? Da stimme ich zu, man muss viel genauer trennen und einfach auch sagen, es gibt bestimmte Publikationen, die haben mit Journalismus gar nichts zu tun.
Vielen Dank für das Gespräch, Wolfgang Storz, Autor der Bild-Studie. Diese finden Sie natürlich auch im Internet auf bild-studie.de und auch bei uns verlinkt auf breitband.deradio.de.
Ja, und im Internet stolpert man nicht nur über Bildstudien, sondern auch über andere kleine Schätze. Vor ein paar Tagen ist mir das mal wieder passiert, denn da habe ich einen Stummfilm-Western entdeckt, der mit einer Super-8-Kamera gedreht wurde. Across the Whiplewash heißt das liebevoll gemachte Filmchen. Und was dabei besonders heraussticht, ist der Soundtrack. Der stammt von einem New Yorker Musiker, Sam Cohen heißt er. Und als Künstler nennt er sich Yellowbirds. Und so klingt der Soundtrack Across the Whiplewash. Across the Whipple Wash, so heißt der Soundtrack zum gleichnamigen Film. Die Musik kommt von den Yellowbirds, in diesem Fall von Sam Cohen und Kenny Roran aus den USA. Film und Musik gibt's im Netz und beides ist natürlich auch bei uns verlinkt auf breitband.deradio.de.
Und wenn Sie uns nicht im Internet finden und dort zuhören, sondern richtig am Radio drehen, wir senden hier ja aus dem Berliner Funkhaus bundesweit. Das liegt am Hans-Rosenthal-Platz in Berlin. Wir senden täglich und rund um die Uhr. Das ist ganz selbstverständlich. Und es ist eigentlich unvorstellbar, dass hier mal einfach der Saft abgedreht wird. In Griechenland sieht das ganz anders aus. Vor knapp 12 Wochen wurde der griechische öffentlich-rechtliche Rundfunk ERT abgeschaltet, wegen angeblicher Sparmaßnahmen.
Und fast genauso lange halten Mitarbeiter, Intellektuelle, Künstler und Bürger das Gebäude besetzt und somit auch den Sender am Leben. Gesendet wird über geliehene Frequenzen und im Internet und damit demonstrieren die Griechen das, was für einen Großteil der dortigen Gesellschaft derzeit unerreichbar scheint, Selbstbestimmung nämlich. Florian Schmitz hat sich die Situation rund um diesen medialen Ausnahmezustand genauer angeschaut. Was war denn der konkrete Grund für die Abschaltung?
Die Regierung begründet die Entscheidung eigentlich vor allem mit der angeblichen Reformresistenz des Senders. Der Regierungssprecher spricht von schiefen Strukturen und dass der ganze Sender von Grund auf falsch aufgebaut war. Und Samaras hat ja sogar von einem Herd der Intransparenz und Verschwendung gesprochen. Tatsächlich muss man aber sagen, dass der Sender vor 2 Jahren umstrukturiert wurde, seitdem sein Budget nicht mehr ausnutzt, sondern Gewinne einfährt, was ja zumindest diesem Vorwurf der Verschwendung den Wind aus den Segeln nimmt. Letztlich aber ist davon auszugehen, dass ERT geschlossen wurde, weil die Sparmaßnahmen jetzt im Rahmen der Eurokrise ganz massive Kürzungen im öffentlichen Sektor vorsehen. Bei ERT waren fast 2700 Leute beschäftigt und viele davon haben sich auch nicht immer wohlwollend der Regierung gegenüber geäußert. Und das ist natürlich dann sehr bequem, die auf einen Streich quasi loszuwerden.
Und wie wurde diese Entscheidung, den Sender zu schließen, in der griechischen Bevölkerung überhaupt jetzt aufgenommen?
Es gab von Seiten der Bevölkerung ganz massive Proteste, das hat man in den Medien hier auch so ein bisschen verfolgen können. Eine Woche später hat der Staatsrat, das oberste griechische Verwaltungsgericht, ja zwar nicht diese Abwicklung von ERT an sich für verfassungswidrig befunden, wohl aber die Tatsache, dass die Regierung einfach das Signal abgestellt hat. Man muss dazu auch wissen, dass die griechische Verfassung den Staat in die Pflicht nimmt, dazu seinen Bürger nicht nur zu informieren, sondern auch mit Kultur zu versorgen. Und das war ja in diesem Falle dann nicht mehr gegeben.
Das sind also die Reaktionen bzw. die Situation für die Menschen in Griechenland, die mit dieser Entscheidung irgendwie umgehen müssen. Aber in allererster Linie betrifft es natürlich die Mitarbeiter von ERT. Was machen die denn mit dieser Krise in der großen, sowieso schon bestehenden griechischen Krise?
Also genau da fängt eigentlich der wirklich faszinierende Teil der Geschichte an, weil sich das Ganze zu einem demokratischen Medienereignis entwickelt hat. Die Mitarbeiter von ERT halten die Sender ja nach wie vor besetzt in Athen. Und da sind ja nicht nur die Journalisten beteiligt, sondern da ist auch das technische Personal, da sind Privatpersonen, da sind Personen des öffentlichen Lebens, da sind Kultur- und Bildungsinstitutionen, die alle unentgeltlich für den Sender arbeiten, aus der Überzeugung heraus, den Sender in diesem Ausnahmezustand am Leben zu erhalten. Und in dieser Situation profitiert der Sender davon, dass sich sehr viele griechische Intellektuelle und Künstler auf die Seite von ERT geschlagen haben und mit Werken und mit Filmen, die normalerweise eigentlich nicht so präsent sind. Und man kann da wirklich von einer kreativen Renaissance sprechen.
Das klingt natürlich jetzt sehr positiv. Man macht das Beste aus dem, was man dort zur Verfügung hat. Kreative Renaissance. Aber wie hat sich das Programm jetzt konkret verändert durch diese Situation?
ERT sendet ja unter diesen schwierigen Bedingungen und mit wenig Material 24 Stunden am Tag, an 7 Tagen der Woche. Aus der Not heraus wird eigentlich sehr lange und sehr ausgiebig über Themen diskutiert, werden Themen erörtert. Und diese Mischung aus Zeit und auch aus sehr konsequenter Pressefreiheit sorgen auch dafür, dass man über Themen spricht, die sonst auch nicht so präsent sind im Fernsehen, wie zum Beispiel, was eigentlich die Funktion von einem Staatssender ist oder warum internationale Koproduktionen so wichtig sind, was die Rolle der Kunst in der Demokratie ist. Über all das wird jetzt gesprochen. Es sind ja auch Themen, die jetzt gerade in der Krise sehr wichtig sind, wo es eigentlich nur um Stellenstreichung geht und um den Verlust des Arbeitsplatzes und um die Angst, auch wie es in der Zukunft weitergeht. Also es gibt jeden Tag viele, viele Leute, die sich auf dem Gelände des Senders aufhalten. Es gibt da kostenlose Konzerte von den ERT-Ensembles und öffentliche Proben. Es gibt Filmvorführungen. Es wird auch teilweise Kleidung an Bedürftige ausgeteilt. Und Menschen, die eigentlich so nicht ins Fernsehen kommen, Jugendliche, Arbeitslose, einfache Menschen in Griechenland, reden im Fernsehen mit Experten, mit Intellektuellen und mit Oppositionspolitikern über die Situation. Und ich denke auch, wenn man sich die Zahlen anguckt, die ich von der European Broadcasting Union bekommen habe, die ja das Signal von Erd bis letzten Mittwoch gesendet haben. Also da merkt man vielleicht so ein bisschen, dass da sehr viel Arbeit hintersteckt und es auch gut ankommt. Da sind 8,5 Millionen Livestreams über einen Zeitraum von 4,4 Millionen Stunden von insgesamt 2,5 Millionen Zuschauern genutzt worden. Und das sind beachtliche Quoten in der Situation.
Man muss am Ende natürlich fragen, wie das jetzt weitergehen wird mit ERT, weil wir haben angefangen mit einer schlechten Nachricht, aber gehen jetzt so ein bisschen raus mit einem auf jeden Fall großen Gefühl einer guten Stimmung und viel Energie, die da entsteht. Was würdest du sagen, wenn du in die Zukunft schaust? Was passiert da jetzt?
Es ist unklar, ob ERT vielleicht wieder als Staatssender eingesetzt wird oder ob es irgendwelche anderen Lösungen gibt. Ich denke, es muss schnell eine Entscheidung getroffen werden. Und dabei bleibt natürlich auch zu hoffen, dass diese kreative und demokratische und sehr volksnahe Renaissance, die ERT durchgemacht hat die letzten Wochen, dabei nicht ganz in Vergessenheit gerät.
Vielen Dank an Florian Schmitz. Vor der Sendung haben wir mit ihm gesprochen und da hat er uns übrigens auch erzählt, dass er im Dezember nach Griechenland umziehen wird und dort dann als freier Korrespondent arbeiten wird und er möchte auch regelmäßig bloggen.
Ja, und apropos bloggen, das macht bei uns hier unsere wunderbare Kollegin Jule Eickmann. Die hat an diesem Wochenende unsere Seite befüllt und da können Sie auch nochmal alle Themen nachlesen und nach der Sendung natürlich auch nachhören.
Und Sie können natürlich auch einfach weiter Deutschlandradio Kultur hören. Da gibt es um 15 Uhr die Nachricht. Und dann die Deutschlandrundfahrt, die kommt heute aus Hasloch in Rheinland-Pfalz mit unserem Kollegen Olaf Kosert. Unsere Namen sind Christine Watti
und Christian Krasse.
Wir wünschen ein schönes Wochenende.
Und zum Abschluss hören wir auch nochmal ein Stück Musik und zwar von einem Folkmusiker aus New York. Ambient Folk nennt Ben Lovell seinen Sound und unter dem Namen Squento hat er im Juli sein neuestes Album veröffentlicht. Every Night Draws the Same Crowd heißt es und das gibt's als Pay What You Want Download und auf limitierter CD. Wir hören sein Stück To The Grid und sagen vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald und machen Sie es gut.
Tschüss.
Tschüss.
Chance to sink inside.